Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 15:30. Auch heute wieder an einem Donnerstag und das hatte besondere Gründe. Wir haben uns gedacht, es steht die Länderspielpause bevor, die letzte in diesem Jahr. Und dann ziehen wir die Folge einfach ein bisschen länger in die Woche rein, damit ihr auch was davon habt. Und eine Pause, die nehmen sich Fabio und Sören nicht, denn die sind heute auch wieder an meiner Seite. Grüß euch Jungs.
Hallo zusammen.
Mahlzeit aus dem vorweihnachtlichen Meerbusch. So langsam geht's los bei uns. Also nicht bei uns zu Hause. Ab morgen tatsächlich geht die Winterwelt, also eigentlich wie sagt man hier in NRW, Weihnachtsmarkt, in Bayern würde man Christkindlesmarkt sagen, los. Muss man sich mal vorstellen, ab morgen, ja. Mitte November.
Der Rubel muss rollen, ja?
Und ja.
Das, und das, obwohl die meisten noch kein Weihnachtsgeld bekommen haben.
Das würde auch noch einen guten Monat dauern, oder, würde ich behaupten.
Ja, aber die wichtigste Frage vorab, Fabi, wie jedes Jahr, ist die Dauerkarte für die Eisbahn schon gekauft?
Tatsächlich haben sie die dieses Jahr verkleinert. Ist ja auch für alle, also ich wohne hier bei uns in Meerbusch, gibt es eine künstliche Eisbahn, die hat man verkleinert und dafür zwei, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, hier zwei Eisstockschießbahnen, kann man das so sagen? Oder?
Ja.
Ich weiß nicht, wie das heißt, die wurden sozusagen dann hinten zugefügt und deswegen die Eisbahn ein bisschen kürzer gemacht. Also de facto für Kleinkinder okay, aber für jemanden, der so gut Eis laufen kann wie ich, ist es natürlich dann schon fast zu klein. Aber
okay.
Ich meine, ihr kennt ja meine Skills auf dem Eis, die sind genauso wie stark wie die als Experte, wenn es um die Bundesliga geht.
Boah, so, jetzt müssen wir im Fabian mal ein bisschen hier den Sacht abdrehen. Bei dir auch
kann man schon beenden jetzt,
ja. Bei dir auch schon irgendeine Eisbahn aufgebaut im Dorf oder gibt es da nichts?
Garten hat da eine wahrscheinlich, wie die Kanadier, die machen das auch immer selber.
Auf dem See werden dann auf dem See. Ja, bei uns geht es hier auch am 24. los. Ja, ganz klein, wir hatten letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre war hier auch eine künstliche Eisbahn. Das war im Prinzip so, ja, so plastikmäßig hat sich das angefühlt. Ja, genau. Also das ist irgendwie nicht so das Wahre. Vor allen Dingen nimmt das relativ viel Platz weg auf dem kleinen Rathausmarkt. Also von daher, ich bin mal gespannt, was dieses Jahr so geplant ist. Aber am 24. sind wir auf jeden Fall dabei.
Ah ja, da höre ich schon raus, ihr seid auf jeden Fall Weihnachtsmarktgänger. Notgedrungen auch durch die Kinder und Familie, ja?
Ja, es ersetzt eine Mahlzeit am Tag, ja.
Ja, es geht aber ganz schönes Geld. Tatsächlich würde ich ja sagen, das ist so für die Not, wenn man mal nicht mehr weiß, was man tun soll, dann geht man mal kurz auf die Weihnachtswelt. Wenn man Glück hat, trifft man jemanden, den man kennt, dann kann man sich kurz austauschen. Meistens geht es ja eh ums Thema Sport. Wollte aber dazu noch sagen, ne, wenn wir jetzt über Winter reden, ich habe ja am Wochenende, bin ja großer Football-Fan, tatsächlich dann auch den ersten Schnee gesehen in Chicago. Gab es den ersten Schnee. Eigentlich auch unglaublich, so früh im Jahr, ne?
Stimmt, ja. Wobei Chicago immer früh dran ist, glaube ich.
Ja, die sind immer sehr früh dran und was dann immer ganz interessant ist, parallel mittlerweile wird ja auf einem der Streaming-Dienste oder einer der Streaming-Dienstleister bietet ja auch beim American Football die Konferenz an. Wenn dann zwischen minus, glaube ich, 7, 8 Grad Schneefall und 28 Grad plus in Miami hin und her geschalten wird, ist eigentlich auch unglaublich, ne? Also total verrückt.
Das stimmt. Ja. Wie kommen wir zur Bundesliga jetzt aus dem Football und Weihnachtlichen?
Favoriten straucheln,
ja, das stimmt.
Sowohl so. beim American Football als auch vermeintlich, eigentlich auch in der Bundesliga, oder?
Ja.
Drei der ersten vier Teams haben sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Ja, das stimmt schon. Ja, und dann würde ich vorschlagen, fangen wir einfach mit dem Freitag an, Sören. Und da feiern die Bremer schon ihren dritten Heimsieg in Serie dieses Jahr. in dieser
Ja,
Saison.
und das mehr als verdient gegen ja den quäselnden VfL Wolfsburg, der ja mal wieder so ein bisschen zwei Gesichter gezeigt hat, fand ich. Sind ja nach einer halben Stunde 1-0 in Führung gegangen. Auswärts, da denkt man trotz schwieriger Situation, okay, das gibt dir eigentlich Mut. Aber danach ja auch so das Fußballspiel ein bisschen eingestellt, gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit. Ja, und dann war es eine irre Schlussoffensive der Bremer, die sich dann auch für den Einsatz und für durchaus gute Spiele gerade in der zweiten Halbzeit belohnt haben mit einem späten 2:1 durch Bangula. Ja, und dann steht Bremen eben mit dem Sieg da, mit 3 Punkten da. Wenn man auf die Tabelle guckt, Platz 8, 15 Punkte, nachdem man ja den Saisonstart vielleicht nicht so ganz positiv geredet hat. Sicherlich das, was man auf jeden Fall mitnimmt, womit man auch sehr zufrieden ist. Und dann ja den Blick nach Wolfsburg wirft, da ging es ja dann relativ schnell, dass man da dann eben auch weitreichende Entscheidungen getroffen hat.
Ja, richtig. Die nach dem Spiel, Fabi, glaube ich, auch unvermeidlich war, ne? Gerade im Hinblick auf die zweite Halbzeit. Ich kann es mir ganz schwer erklären, wie man nach einer 1-0-Führung sich in der zweiten Halbzeit teilweise so einschnüren lassen kann, für keine Entlastung mehr gesorgt hat. Wenn man mal sieht, am Ende 39 Flanken da in den Wolfsburger Strafraum reingesegelt und dass da am Ende mal ein, zwei durchrutschen, war, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, ne?
Irgendwie ja, wobei ich dann schon sagen muss, das zweite Tor war dann schon sehr, sehr glücklich, auch in der Entstehung. Klar, man hat dann natürlich nach dem späten Ausgleich irgendwo das Momentum auf seiner Seite, die Zuschauer im Rücken. Und dann bist du natürlich als VfL Wolfsburg auch in so einer Situation, wo so oder so auch die letzten Wochen nicht viel zusammen lief. Und dann ja, ist es manchmal irgendwie so ein Stück weit schon auch die Geschichten, die der Fußball schreibt. Dann kommt eins zum anderen und hast du Scheiße am Schuh. Ne? Also muss man dann wirklich so sagen. Erste Halbzeit fand ich jetzt eigentlich ganz okay, würde ich sagen, für ein Auswärtsspiel, oder?
Ja, definitiv. Also da war ich auch positiv überrascht eigentlich von den Wolfsburgern und hatte eigentlich damit gerechnet, dass sie auch in der zweiten Halbzeit da eigentlich mit fortfahren. Allerdings, ja gut, die zweite Halbzeit war dann mal wieder so ein Bild der Saison eigentlich bei den Wolfsburgern. Eine Halbzeit vielleicht gut und dann die zweite Halbzeit wieder komplett Totalausfall, Stecker gezogen. Ja, wie das Torfeld, du hast es angesprochen, das 2-1, also dieser verunglückte Fallrückzieher von Boniface, ist gefühlt 20 Meter in der Luft. Du hast genug Zeit, dich als Verteidiger zu stellen und ja, stehen zwei Wolfsburger Verteidiger, ich glaube Jens Schwarz und ich weiß gar nicht, wer der andere war, gucken sich nur gegenseitig an und lassen dann letztendlich mal Angula da ja, trocken abschließen. Gut, das ist auf jeden Fall ein Tor gewesen, was man hätte vermeiden können. Ne? Also mit dem Punkt hätten die Wolfsburger da schon rausgehen sollen, müssen, können.
Vielleicht war es aber auch gar nicht so schlecht, dass sie am Ende verloren haben, um dann die Entscheidung auch besser rechtfertigen zu können, sich eben auch zu trennen. Und weiter können wir gleich auch nochmal über die Personalie an sich auch nochmal kurz sprechen. Aber wie gesagt, vielleicht war es dann sozusagen die Niederlage, hat dann im Nachgang das eine oder andere doch nochmal ein bisschen einfacher gemacht, oder?
Ja, das stimmt. Du sprichst es schon an. Trainer Simonis musste dann am Montag oder Sonntag, ich weiß jetzt nicht mehr genau, dann
Sonntag direkt.
Sonntag direkt seinen Hut nehmen. Dritte Trainerentlassung in diesem Jahr. Ja gut, die letzten Wochen, die Ergebnisse, die Spielweise kam halt viel zusammen. Und dann hat der VW-Club dann halt die Reißleine gezogen. Wie seht ihr es? Am Ende hieß es ja, glaube ich, auch, mir wurde zu wenig Zeit gegeben. Ne?
Ja, also ich glaube, dass du die Entscheidung gar nicht mehr anders treffen konntest nach so einem Saisonstart mit so einer Mannschaft. Aber ich glaube, was auffällig ist, und die Frage habe ich mir gestellt, die würde ich quasi einmal auch an euch weitergeben. Könnt ihr euch erinnern, welcher holländische Trainer in der jüngeren Vergangenheit so wirklich Erfolg in der Bundesliga hatte? Also ich rede jetzt nicht über Louis van Gaal oder Bert van Marwijk, aber ja. Nimm mal Peter Bosz, Erik ten Hag, brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja, also, war das doch, oder? Hört ich jetzt, war der Holländer, oder?
In nee, Däne. Däne war das, okay. Aber es gibt, glaube ich, und das ist auch, was man wirklich sagen muss, ich also habe auch mit dem einen oder anderen Holländer Kontakt, es sind einfach sehr, sehr spezielle Charaktere. Und ich glaube, dass du, also spezielle Trainercharaktere, die auch eine klare Meinung haben und vielleicht sich auch nicht unbedingt so anpassen, wie man es dann auch an die Bundesliga einfach muss. Und das ist, glaube ich, relativ deutlich. Das zeigt ja auch, dass die meisten holländischen Trainer eigentlich nur in der eigenen ihre Devise wirklich nachhaltig Erfolg haben. So, und das hast du bei Erik ten Hag als ganz prominentes Beispiel gesehen. Aber jetzt den großen Trainer in der jüngeren Vergangenheit aus Holland, der hat den Durchbruch eigentlich kaum geschafft.
Stimmt. Da wurde der holländische Fußball mal einmal kurz von Sören zerlegt.
Ja, aber wenn wir mal nach Wolfsburg blicken, ne, die letzten, wie viele Trainer haben wir jetzt gehabt? 5, 6
halt,
Trainer?
Stopp, wir müssen noch eine andere Sache tatsächlich auch besprechen. Sonst gehen wir zu schnell über die Personalie hinweg. Es ist ja schon aberwitzig, dass der gute Mann am Sonntag entlassen wird, gleichzeitig mehr oder weniger bei Ajax. Ja. Johnny Heitinga oder John Heitinga entlassen wird und der erste Kontakt in Richtung Simonis wurde, glaube ich, direkt am Montag aufgenommen. Wenn das, was in den Medien kolportiert wird, tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist das nicht unfassbar? Ein Schelm, ja, der Böses denkt.
Ja, ich glaube, da sieht man auch, also dass er in den Niederlanden, glaube ich, auch ein hohes Ansehen nach wie vor hat. Ich meine, er hat ja auch einen
guten Job gemacht. Wo war denn der zuvor überhaupt?
Deventer.
Ja? Go Ahead Eagles.
Genau, ja. Und also ich glaube,
sind das war ja nicht die, ganz kurz, sind das nicht die wurden, glaube ich, Pokalsieger genau. Letztes Jahr, oder?
Ja.
Kann das sein?
Ja. Okay. Und er, vor dem Wechsel nach Wolfsburg war er auch schon ein Kandidat bei Ajax. Also ich glaube schon, dass er nach wie vor in den Niederlanden einen riesen Markt hat. Und deshalb könnte ich mir das sogar gut vorstellen, dass er dann vielleicht auch der neue Ajax-Trainer wird, je nachdem.
Also ich finde halt nur das ganz Interessante ist, wenn man dann einfach im Moment gerade über die holländische Liga guckt, wird ja dann doch, würde ich jetzt mal sagen, aus der Entfernung zumindest schon auch PSV im Moment eigentlich die Mannschaft, die es dort zu schlagen gilt. Eigentlich auch schon so seit, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Jahren, würde ich sagen, dass PSV durchaus den besten Kader hat. Wenn man das aber dann mal in den internationalen Vergleich mit reinnimmt, dann sieht man mal, dass auch die holländische Liga wirklich mit Qualitätsproblemen, glaube ich, auch zu kämpfen hat mittlerweile, um ja ein Stück weit wettbewerbsfähig zu bleiben, was sie dieses Jahr, glaube ich, mit keiner Mannschaft sind, oder? Ist das fair?
Ja.
Ist schon krass, finde ich. Also, wie gesagt, also ich meine, wir sind ja auch alle schon seit Kindesbeinen an auch eben aufgrund der geografischen Nähe schon auch ein bisschen mit der holländischen Liga ein bisschen aufgewachsen. Ajax, PSV, immer eine gute Rolle eigentlich auch gespielt. Gut, spätestens dann seit Ende der 90er, dann ist es, glaube ich, hat sich dieses Momentum irgendwo Richtung England, Spanien zum Teil verlegt. Aber die holländische Liga, finde ich, hat schon auch in den letzten 1, 2 Jahren enorm an Qualität eingebüßt.
Das stimmt. Wir verlieren halt auch immer wieder sehr oft und früh die ganzen vermeintlichen guten Talente schon direkt ins Ausland. Ne? Na gut. Nachfolgerkandidaten, Sören.
Ja, also das, was ich so höre oder was so ein bisschen auch kursiert, jetzt ja auch gestern nochmal von Sky ein bisschen größer gemacht wurde, ist Thomas Reis, der ja auch schon mal in Wolfsburg Jugendtrainer war, U19-Trainer war, der auch eine sehr, sehr gute Connection auch zu Sebastian Schinzelotz hat. Im Moment bei Sandonspor einen Riesenjob macht, das darf man auch nicht vergessen. Das ist vielleicht die letzte Chance für ihn, dann vielleicht nochmal in die Bundesliga zu kommen. Das ist ein Kandidat, aber klar, kursieren so viele Namen. Mhm. Mich macht es ein bisschen stutzig, dass es so lange dauert, weil, okay, klar, du hast einige Nationalspieler, wahrscheinlich steigst du dann erst nächste Woche Montag, Dienstag wieder so richtig ein. Aber eigentlich hätte ich schon erwartet, dass jetzt spätestens jetzt gegen Ende der Woche auch schon ein neuer Trainer da ist, damit er auch mit der Mannschaft Zeit hat zu arbeiten. Von daher macht es eher so den Eindruck, als wenn die Verantwortlichen auch gar nicht so wirklich wissen, für welchen Weg sie sich jetzt zu 100% entscheiden sollen.
Fabi, Frage an dich. Der VfL Wolfsburg, welchen Trainer setzen wir denn da allgemein hin? Ich meine, wenn wir auf die letzten Trainer mal gucken, wir haben Trainer dabei gehabt, die ja relativ harte Hand geführt haben, siehe Niko Kovac und vielleicht auch Marc van Bommel. Dann haben wir jetzt Trainer gehabt, die es auf der spielerischen Schiene versucht haben. Wirkt die Mannschaft irgendwie untrainierbar, oder?
Also wenn ich hier aus Stammtisch-Sicht würde ich sagen, nachdem das ja eh so ein Verein ist, der die wenigsten Leute interessiert, und das ist jetzt nicht mal böse gemeint, sondern sieht man dann einfach auch mal an der Zuschauerzahl, die zu dem einen oder anderen Spiel ins Stadion strömt. Es gibt dazu noch schon auch die Mannschaft ein bisschen komisch zusammengestellt mit ein paar Charakteren oder Alpha-Tieren, die, glaube ich, schon auch immer das Gefühl haben, ein gehöriges Wörtchen mitreden zu müssen bei allen Entscheidungen. Wen setzt du dahin? Muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich eher auf ja schon Richtung Erfahrung gehen. Viele Möglichkeiten werden sie nicht haben. Ein Experiment können sie sich nicht leisten. Nee. Das heißt, es wird schon auch eher Dieter Hecking, Bruno Labbadia, das sind die Klassiker, die wo ich vielleicht...
Urs Fischer vielleicht?
Nee, ich glaube, der ist zu clever. Weil guck dir die Mannschaft an, du hast ein paar richtig coole Kicker drin. Muss man ja wirklich neidlos anerkennen. Aber es ist keine Mannschaft, wenn du mich fragst. Die ist ein bisschen zu sehr individuell zusammengestellt, aber weniger, dass da draus eben eine Truppe wird oder ein Team wird. Und das, Urs Fischer passt auch nicht dahin. Urs Fischer muss zu einem Verein, zu einem Arbeiterverein, zu einem Underdog, der wirklich für bestimmte Werte steht. Und ich finde es auch nicht wirklich spannend, aber ich gehe davon aus, dass es wirklich in die Richtung Hacking, Labbadia, irgendwas in die Richtung werden wird. Würde mich nicht überraschen.
Bin ich immer echt gespannt. Und Sören geht mit Reis.
Im Moment auf jeden Fall, ja.
Okay. Aber auch ich sag mal, du hast gerade eben gesagt, das wäre die letzte Möglichkeit für ihn, in die Bundesliga zurückzukehren. Ja. Mag sein, aber welchen Schuh ziehst du dir denn da bitte an? Dann gehst du doch lieber dahin als Dieter Hecking oder Bruno Labbadia und sagst, okay, komm, die 2-3 Millionen, die schiebe ich nochmal ein. Wenn es schief geht, ist mir auch egal. Meine Schäfchen habe ich im Trockenen. Aber wenn ein Reis kommt, verbrennt er sich die Finger. Es sei denn, er würde die 180-Grad-Wende schaffen und die würden auf einmal anfangen zu marschieren. Was ich ehrlicherweise nicht glaube.
Ich werfe noch einen Namen in den Raum, wo ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht die Mannschaft wieder auf Vordermann kriegt. Marco Rose oder Wolfsburg dafür zu klagen?
Nein. Marco Rose hat vor kurzem irgendwann mal in einem Interview erwähnt, die einzige Mannschaft, die ihn in Deutschland noch reizen würde, wenig überraschend, das ist nicht der FC Bayern, sondern Eintracht Frankfurt. Mhm. Das war eine seiner Aussagen. Ja, wirklich.
Okay. Hat er ja fast alle Mannschaften dann durch in der Bundesliga.
Ja, ja, außer die Top-Mannschaft.
Gut, dann schauen wir mal den Samstag. Kommen wir zum Spiel mit den meisten Toren am Samstagnachmittag. Ja, die Leverkusener zerlegen den ersten FC Heidenheim quasi in allen Regeln der Kunst in ihre Einzelteile. Schnellste 4:0 der Vereinsgeschichte. Am Ende war es ein 6:0, das halbe Dutzend. Und es hätte noch deutlich, deutlich schlimmer für die Heidenheimer kommen können eigentlich am Ende.
Ja, es waren 3, 4, 5, 6, 7 Klassenunterschied. Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Du hast kleiner gesehen, dass Heidenheim, glaube ich, in dieser Saison noch mehr Schwierigkeiten hat, wirklich Bundesliga-tauglich zu sein. Sie waren ja in jeder Aktion, hat man diesen Unterschied einfach gesehen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie haben, man muss gegen andere Mannschaften punkten, wenn man die Klasse halten will. Sind vielleicht im Moment in der Liga mit St. Pauli, Mainz, vielleicht auch Augsburg. Aber so eine Mannschaft hat dann, und das muss man auch als Fan der Bundesliga sagen, glaube ich, in der ersten Liga dann in der Art und Weise überhaupt nicht zu suchen. Nee.
Fabi, mal wieder ein nicht Bundesliga-tauglicher Auftritt.
Ja, ich glaube, es hört sich immer so wirklich fies an, wenn man dann so spricht, aber ehrlicherweise glaube ich einfach, dass es eine Konsequenz auch aus dem Transfersommer ist, der ersten Wochen, und wenig überraschend braucht man nach dem 10. Spieltag nicht feststellen, dass Heidenheim wahrscheinlich dieses Jahr nicht Bundesliga-tauglich ist. Also das hat sich zuvor auch schon angedeutet. Jetzt sind sie mal richtig unter die Räder gekommen. Das ist eigentlich ungewöhnlich für die Mannschaft von Frank Schmidt. Aber ich würde befürchten tatsächlich, dass sich alle anderen Mannschaften, die im Keller auch ansässig sind, freuen, dass es eine Mannschaft gibt, die definitiv runtergehen wird. Und das ist der erste FC Heidenheim. Und da kann aber, glaube ich, weder ein Funktionär noch Frank Schmidt was dafür. Das ist einfach auch den Gegebenheiten geschuldet. Und Leverkusen hat natürlich auch Ja, ein Stück weit ehrlicherweise auch durch den Sieg in der Champions League vielleicht bei Benfica so ein bisschen, ja, wie sagt man da, das Momentum wieder geschaffen. Sehen wir es doch mal positiv. Die vermeintliche Spitzenmannschaft, zwei Siege vor der Länderspielpause, unfassbar wichtige Siege aufgrund der Ergebnisse, zu denen wir gleich kommen, wirklich auch wieder ein bisschen näher rangerutscht an den einen oder anderen obendrin. Champions League Qualifikation sieht dann wieder doch ein bisschen sonniger aus, die Situation jetzt in der Tabelle. Von daher sollte man es vielleicht eher positiv den Leverkusen auslegen, die aber auch den vermeintlich schwächsten Gegner der Liga zu Gast hatten,
Ja.
zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, zweite Halbzeit kam da schon im Trainingsspiel ziemlich nahe, ne? Ja, gut. Und bei den Heidenheimern, du hast es gerade angesprochen, also wie der Kader zusammengestellt wurde, das fällt dir dann halt jetzt im Laufe der Saison dann halt vor die Füße. Und wenn da nicht Frank Schmidt noch an der Seitenlinie stand, hätten wir, glaube ich, hier auch schon längst eine Trainerdiskussion oder schon eine Trainerentlassung gehabt, ne? Gut, Fabian, kommen wir doch zum Bayern-Spiel bei Union Berlin. Die Serie ist gerissen und am Ende kann man, glaube ich, sagen, verdient gerissen bei dem Spiel.
Ja, und trotzdem gewonnen. Ist das nicht urkomisch?
Ja.
Also von daher war es, glaube ich, nur halb so schlimm. Aber ehrlicherweise, im Übrigen fällt mir ein, was ist eigentlich aus unserer Tippgemeinschaft geworden? Die ist ein bisschen eingeschlafen, die müssen wir mal wieder auferleben.
Ich kriege
Wenn ich
nichts, keine
mich.
Tipps von euch zugeschickt.
Ja, dann müssen wir da jetzt wieder dran denken, spätestens nächste Woche dann wieder. Es war ja vorhersehbar. Also ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal angedeutet, dass es A kein Fußballfeuerwerk werden wird. Ich glaube, nach dem Spiel unter der Woche war das eigentlich relativ klar. Es war ein bisschen überraschend, welche Aufstellung er gewählt hat. Konnte es aber wieder sehr schlüssig auch erklären, warum, wieso, weshalb er so aufgestellt hat. Und du bist natürlich auf eine Mannschaft getroffen, zu Hause Union Berlin, die sich die ganze Woche auf das Spiel des Jahres vorbereitet hat. Und das ist ein ziemlich gefährlicher Mix, auch für den FC Bayern. Wobei ich sagen muss, es gab ein paar Sachen und da halte ich es dann auch wirklich eher mit den Unionern. Das erste Tor, was aberkannt wurde wegen Abseits, finde ich eine bodenlose
Ja.
Frechheit. Das geht mir dann auch als Bayern-Fan, also da kann ich mich ja auch wirklich nicht freuen. Also da gibt es eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich niemanden, der sich darüber freuen kann. Verstehe ich dann auch nicht, wenn eine Linie so lang gezogen wird, bis dann irgendwann mal 5 Millimeter abseits. Nee, das kannst du ja keinem erklären. Also
Dann
da
hast du
bin ich auf.
im
Ja.
Herbst die Winterstollen dran, die ein bisschen länger sind und die vernageln dir dann das Tor am Ende, ne?
Ja, also da bin ich auch voll bei Baumgart. Die Unioner haben das wirklich super gemacht. Auf der anderen Seite habe ich schon ein Spiel gesehen, wo die Unioner so zwei, dreimal während des Spiels eine Phase hatten, wo sie wirklich die bessere Mannschaft waren. Dann hat sich das Ganze dann eben auch von den Spielanteilen her zur Bayern-Seite verlegt. Es war sehr, sehr ausgeglichen dann am Ende. Und auch wenn der Ausgleichstreffer recht spät fällt, am Ende glaube ich ein verdientes 2:2. Und man merkt einfach, dass dann halt irgendwo auch dem FC Bayern ein Stück weit ein bisschen die Körner ausgegangen sind, dann in der zweiten Halbzeit vor allem. Von daher, glaube ich, kann man sehr, sehr gut mit dem Ergebnis leben.
Luis Díaz mit einem richtig schönen Traumtor aus spitzem Winkel, allerdings auch schlecht verteidigt von Unioner Sicht. Ja, und auch wieder chancentot gewesen, ne, Fabi? Frei vom Tor und dann 3 Meter vorbeigeschoben.
Wenn es
Das
3 Meter nur waren, ne? Tobi, ich glaube, das waren ja sogar,
noch
man muss
mehr.
ja froh sein, dass es keinen Einwurf gab.
Ja.
Aber das ist dann schon ein bisschen ja, komisch teilweise, weil wirklich die hundertprozentigen, die er ja wirklich regelmäßig hat, gefühlt in jedem Spiel, die versemmelt er alle. Und die Dinger, die dann eigentlich schwierig sind, die macht er dann rein. Ich meine, am Ende des Tages geht es für die Fußballer auch um die Statistik. Wenn man da reinguckt, ist er voll im Soll, voll im Plus. Ist im Übrigen auch ein guter Beweis dafür, wie richtig der Transfer im Zweifel auch war, im Vergleich zu Leroy Sané, den man im Sommer gehen hat lassen, wo man dann einfach auch schon auch eine gewisse Effektivität dann doch irgendwo sieht in der Statistik, zumindest. Und von daher, ja, da muss er dran arbeiten oder er hebt sich's für den April auf, wenn es dann in der Champions League in die heiße Phase geht, oder er macht so wie in Paris. Dann sind wir auch alle glücklich.
Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Also kannst du als Bayern-Fan ganz gut noch mit dem Punkt leben.
Ja, ich habe es ja vorher schon mal angedeutet, im Hinblick auch auf die Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Fand dann auch noch ganz interessant im Nachgang, war ja auch noch eine Diskussion um Manuel Neuer. In dem Sinne, ob man ihn vielleicht hätte dann in dem Spiel einfach mal schonen sollen, wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, um dafür eine gewisse Frische zu sorgen. Aber hey, im Nachhinein ist man immer schlauer. Jetzt geht es dann in den Dezember rein, nach der Länderspielpause. Kommen ja noch ein paar interessante Gegner jetzt für die Bayern, Freiburg, Pauli. Ich glaube, da kann man schon sehr zuversichtlich sein, dass es jetzt mit Sicherheit nicht der Bruch der Mannschaft war.
Sören Fabi hat es gerade noch kurz angesprochen, den Wechsel von Manuel Neuer. Es war ja am Anfang der Saison schon gesagt worden, dass auf jeden Fall Urbich das ein oder andere Spiel kriegen wird und Manuel Neuer damit wohl auch zufrieden war. Aber so viele Spiele hat Urbich, glaube ich, jetzt dieses Jahr noch gar nicht gemacht, außer das Spiel, glaube ich, gegen Köln im Pokal, ne?
Nee, drei hat er gemacht.
Drei hat er insgesamt?
Ja. Okay. Ja, das ist ein Thema, glaube ich, was du eigentlich, du kannst es sagen, du kannst es benennen oder den Plan, den du hast als Trainer. Aber wir reden nicht über die Position des Backup-Stürmers oder des Backup-Innenverteidigers, sondern es ist die Torwartposition. Und man muss auch sagen, Manuel Neuer war in den letzten Spielen natürlich in einer sehr, sehr guten Verfassung. Ich glaube schon, dass auch die Idee dahinter war, jetzt vor der Länderspielpause einfach nochmal alle spielen zu lassen. Gerade auch Manuel hat ja dann nochmal 2 Wochen Pause. Von daher glaube ich schon, dass das einfach die Idee war, dass man jetzt sagt, okay, die Länderspielpause ist ja für einige dann auch da zur Erholung. Natürlich nicht für alle, aber für Neuer auf jeden Fall. Und es wird ja so oder so sein, in Top-Spielen wird es weiterhin so sein, dass Manuel im Tor steht und Urbik wahrscheinlich dann wirklich auch nur die DFB-Pokalspiele bekommt oder wenn dann eben eine kleine Blessur bei Neuer ist. Aber so, er ist die Nummer 1 und ich glaube, das ist auch ganz klar.
Hm. Gut. Wir haben es gerade angesprochen, wenn die Bayern patzen, sollte die Konkurrenz eigentlich vermeintlich da sein, um wieder ranzurücken. In Persona von RB Leipzig ist das aber leider nicht passiert oder aus glücklicher Sicht der Bayern, denn die Leipziger verlieren bei einem ziemlich unterhaltsamen Spiel in Hoffenheim am Ende 3:1. Die Hoffenheimer 4. Bundesliga-Sieg in Serie, auch oben jetzt mit festgesetzt in der Tabelle. Was sagen wir zu dem Spiel sagen? Die Leipziger gehen 1:0 in Führung durch den Newcomer momentan überhaupt, Diamandé. Aber die TSG hat sich davon, glaube ich, auch nicht wirklich unterkriegen lassen, hat weiter ihren Stiefel offensiv auch nach vorne durchgespielt. Und am Ende steht ein nicht unverdienter 3:1-Sieg.
Absolut. Was mich wirklich auch positiv überrascht hat, ist, wie die TSG nach dem Rückstand, nach dem frühen Rückstand reagiert hat. Im Prinzip hat Leipzig nach dem 1:0 ja auch nicht mehr viel gezeigt in der Offensive. Dann haben die Hoffenheimer das Spiel gedreht. Und auch in der zweiten Halbzeit, klar, dann kam Leipzig mit mehr Power nochmal aus der Kabine, haben sie es sehr, sehr gut verteidigt. Und dann spätestens nach dem 3:1 gab es auch keine Offensive mehr der Leipziger. Also das war ein sehr, sehr, für mich aus meiner Sicht sehr überraschend, aber auch sehr, sehr stabiler Heimsieg der TSG, auch nach dem Rückstand. Also das wirkt im Moment wirklich sehr gut, was in Hoffenheim los ist.
Ja, der Anschlusstreffer durch Romolo, ja 10 Minuten Verschluss noch wegen Abseits aberkannt, vielleicht wäre es hinten raus dann nochmal spannender geworden. Aber am Ende kann man auch beim TSG-Kader, glaube ich, sagen, dass definitiv alle Neuzugänge voll eingeschlagen haben. Also keiner, der da bisher in dieser Saison enttäuscht. Und jetzt möchte ich den Fabi mal zur TSG hören.
Ja, also grundsätzlich natürlich ein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit habe ich aber dann schon die Leipziger als die deutlich bessere Mannschaft eigentlich wahrgenommen. Machst du dann irgendwann hinten auf oder es entstehen mehr Räume und die TSG hat es dann tatsächlich recht clever gemacht, spielt sich auch so langsam ein. Im Moment eigentlich das Einzige, was im Moment nicht zu den Leistungen passt, ist die Unruhe drumherum um die Mannschaft. Und von daher glaube ich, an sich ist es schon auch eine Entwicklung, wo man den Hut ziehen darf, zumindest bisher.
Definitiv, definitiv. Den Hut ziehen, Fabi, das ist eine gute Überleitung, denn den können wir, glaube ich, ziehen vom Hamburger SV, der dem BVB am Ende nicht unverdient noch einen Punkt abgeluchst hat. Hamburg momentan dieses Jahr kein gutes Pflaster für die Dortmunder gewesen. 2-mal unentschieden gespielt in Hamburg. Ja, und jetzt beginnen die Wochen, wo die Dortmunder sich auch so untereinander langsam in die Haare kriegen.
Jetzt bin ich mal gespannt, was von euch kommt diesbezüglich.
Diesbezüglich. Okay, womit wollen wir anfangen? Fangen wir mit dem Spiel an, Sören.
Tja, mit dem Spiel. Was sollen wir dem BVB vorwerfen? Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit, sie hatten mehr Ball. Sie hatten schon auch, oder waren die Mannschaft, die, glaube ich, auf ein Tor gespielt hat. So, aber sie haben, und das, glaube ich, zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Saison. Man muss wirklich sagen, dass sie gegen Mannschaften, wo sie die Ballbesitzmannschaft sind, wirklich Probleme haben. Dass sehr, sehr wenig Kreativität, ja, gerade auch im Mittelfeld vorhanden ist. Das ist halt, ja, auch ein bisschen Kovac-Style ist eigentlich, ja, die Mannschaft zu sein, die schnell umschaltet, die auf Konter geht, die vielleicht nicht die Ballbesitzmannschaft ist. Und dann hast du eben Probleme bei einem Lob, den man natürlich auch ja ausschütten muss vor der Leistung oder vor der, ja, Mentalität, die der BVB dann auch gerade letzte Saison gezeigt hat. Aber ich glaube, spielerisch ist im Moment keine Weiterentwicklung. Und das hat das Spiel gegen den HSV deutlich gezeigt.
Was man auch sagen muss, also über die Außen, du hast keine wirklichen Spieler, die sich da im 1 gegen 1 richtig durchsetzen können, die mal vernünftige Flanken reinbringen können. Du hast keinen richtig klaren Sechser. Die meisten Spieler, die im Mittelfeld rumtouren, sind alles eher Achter und Achter- bis Zehner-Spieler. Also offensiv, Fabi, da kannst du uns, glaube ich, nur beipflichten, ist das definitiv zu wenig. Dann Niko Kovac wird ja auch schon so ein bisschen in die Kritik genommen, dass er die Spieler so ein bisschen, ja, eingrenzt in ihren Möglichkeiten und ihnen nicht so gewisse Freiräume gibt, um sich da zu entfalten im Offensivbereich. Und die Wechsel zum Schluss zeigen, glaube ich, dann auch, ja, wie es momentan um die Dortmunder bestellt ist, dass du als vermeintliche Nummer 2 Mannschaft in Deutschland nicht aufs 2-0 gehst, sondern dann eher versuchst, ein 1-0 dann ab der, ich sag mal, 70. 75. Minute da über die Zeit zu bringen, war ja wirklich kaum noch Entlastung am Ende, ne?
Gut, dann räumen wir das Feld mal von hinten auf. Also grundsätzlich finde ich es immer ganz interessant, weil zuvor die Dortmunder ja wirklich viel gelobt wurden, zum Teil auch zu Recht. Zumindest wegen den Ergebnissen.
Ja, okay.
Ich finde aber allgemein, die Diskussion, wer ist die Nummer 2 im deutschen Fußball, ist eigentlich kompletter Blödsinn, wenn ihr mich fragt. Weil eigentlich ist es wurscht, ob du Zweiter oder Dritter wirst. Hauptsache, du qualifizierst dich für die Champions League. Dortmund hat aber von all den Mannschaften natürlich die meisten Mittel und Möglichkeiten. Und du schaffst es halt einfach seit, ja, wahrscheinlich 2-3 Jahren einfach nicht mehr, dich davon abzuheben von Mannschaften wie Leverkusen, Leipzig, etc. Und trotzdem überrascht mich das Ergebnis ehrlicherweise nicht so sehr, weil die Dortmunder für mich diese Saison eigentlich viele Spiele maximal knapp gewonnen haben. Wenn man dann das Spiel gegen Köln nimmt, in der Nachspielzeit noch das 1-0 erzielt, gegen Augsburg mit Hängen und Würgen ein 1-0 Erfolg. Ich meine, klar, solange du dann die 3 Punkte einfährst, sagt jeder, Fußball ist ein Ergebnissport, alles toll, alles super, allem drum und dran. Aber dass das über ein ganzes Jahr hinweg oder eine ganze Saison hinweg eben nicht funktioniert, ist eigentlich auch irgendwo klar. Dafür hat Dortmund einfach auch für mich nicht die individuelle Qualität dann auch in der Spitze, um sowas dann eben auch nochmal ja, ein Stück weit auszubügeln. Und dann ist es eigentlich für mich relativ wenig überraschend, dass du dann öfter mal auch ein hohes Risiko eingehst, eben auch zu stolpern. Und das ist dann beim HSV jetzt am Wochenende wieder passiert. Also ich finde das alles gar nicht so überraschend, wenn ich ehrlich bin, weil es ist nicht so, dass die Dortmunder im Moment oder im Moment eigentlich diese Saison über einen wahnsinnig attraktiven oder geilen Fußball spielen. Überhaupt nicht.
Nee, richtig. Das hatten wir ja hier schon in den letzten 2-3 Folgen immer mal wieder des Öfteren erwähnt gehabt. Also, dass die Leistung des BVB nur durch die Ergebnisse eigentlich ein bisschen verschönert werden. Und wenn wir ehrlich sind, ein Guirassy hängt seit Wochen komplett in der Luft, da kommt ja gar nichts. Dann hast du einen, weiß ich nicht, wie viele Millionen teuren Silva auf der Bank setzen. Dann wirf den doch einfach mal rein zum Beispiel. Ne? Ja, kein Neuzugang bisher, die BVB rund 100, knapp 100 Millionen, glaube ich, wenn es hochkommt, diesen Sommer rausgeschmissen. Alles nichts Tolles, klar, hat ein Matcher die letzten Wochen auch mal ein paar gute Spiele gemacht, aber unterm Strich alles viel zu wenig für die Ansprüche in Dortmund. Aber ich weiß halt auch nicht, was die Dortmunder wollen, ne? einerseits attraktiv, andererseits Niko Kovac, das wusste man, wo man Niko Kovac geholt hat, dass er halt mehr auf die Defensive bedacht ist, eine Mannschaft stabilisiert hat. Ja, letztes Jahr war es ja auch ganz wichtig, dann eine verunsicherte Mannschaft da wieder in die Spur zu bringen, hat er auch gut gemacht. Aber auch sowas nutzt sich dann halt auch relativ schnell ab. Und Niko Kovac auf seinen Stationen ist ja meistens nur so, ja, wenn es hochkommt, so 1,5 bis 2 Jahre Trainer gewesen meistens, ne?
Also ich finde es ja, wie gesagt, letztes Jahr hat er ja wirklich einen guten Job dann erledigt, glaube ich, die Mannschaft dann mit Ach und Krach in die Champions League gebracht. Wie gesagt, wir haben es jetzt mal öfter jetzt schon zum Ausdruck gebracht. Das Jahr zuvor wurdest du Fünfter. Man konnte ja dann im Endeffekt vor kurzem gar nicht schnell genug den Vertrag mit ihm auch verlängern. Das Ding ist, das Problem, was ich sehe bei den Dortmundern, ist tatsächlich, es wird so lange akzeptiert, so eine Spielweise und diese biedere Art, solange die Ergebnisse stimmen, was wir ja gerade eben auch schon mal gesagt haben. Sollte jetzt aber mal über 2, 3 Wochen die Ergebnisse nicht stimmen, dann kippt auch ziemlich schnell die Stimmung im Dortmunder Stadion. Und das ist auch nicht mehr so wie früher. Also ich habe die letzten Jahre die gelbe Wand oft genug sich sehr meinungsstark zu den Leistungen äußern sehen, wenn ihr mich fragt. Und es geht mittlerweile, glaube ich, auch in Dortmund sehr, sehr schnell. Also vielleicht dann nicht immer, wie sagt man, anstatt echte Liebe, die schnelle Liebe, die vergeht, ist vielleicht auch ein Slogan. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, man kann eigentlich als Dortmund-Fan nur die Daumen drücken, dass es nach der Länderspielpause schnell wieder zumindest punktetechnisch in die richtige Richtung geht.
Das stimmt.
Wen haben die denn noch jetzt nach der Länderspielpause?
Dortmund hat nach der Länderspielpause, das wird auch nicht gleich, zu Hause Stuttgart.
Ja gut.
Ja gut, ich meine, die letzten 5, 6 Spiele auch alle nicht verloren, die Stuttgarter, ne?
Stuttgart und dann in Leverkusen, da siehst du.
Und dazwischen nochmal Champions League, glaube ich, nochmal gegen. Ja. Sei es drum. Samstagabend so ein Topspiel, Derby-Time, das wichtigste Spiel des Jahres. Und ich würde sagen, die Gladbach mit einem 3:1, da hat sich jemand wohl für die Zukunft seinen Trainerposten vielleicht auch gesichert.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich glaube, wenn du den Derby-Sieg holst, dann hast du alle Argumente eigentlich auf deiner Seite, Eugen Polanz. Ich glaube aber auch, dass der Sieg in der Woche davor auch sehr wichtig war. Ja, und zum Spiel, ich glaube, also wenn man vielleicht nur so den Spielverlauf nimmt, war es eigentlich die falsche Mannschaft, die gewonnen hat, weil ich glaube schon, dass die Kölner die Mannschaft waren, gerade auch in der Anfangsphase, erste Halbzeit, die bessere Mannschaft waren. Und dann gibt's halt diese Knackpunkte. Kurz vor der Halbzeit, dann gehst du halt 1-0 in Führung aus Gladbacher Sicht, vielleicht auch ein bisschen schmeichelhaft, verteidigst dann in der zweiten Halbzeit die ersten 15, 20 Minuten gut, machst dann das 2-0, ja, und dann, dann läuft's halt. Und das brauchst du halt, glaube ich, auch. Du brauchst halt dieses Spielglück, diese Spielmomente, die müssen für dich laufen, wenn du den Turnaround schaffen willst. Und die Kölner müssen sich in dem Sinne nur vorwerfen lassen, dass sie gerade auch in der ersten Halbzeit, finde ich, dann zu wenig draus gemacht haben für die Ballbesitzphase, die sie hatten.
Beste Möglichkeit, glaube ich, auf Kölner Seite war Bülter, der, glaube ich, die Latte getroffen hatte manchmal bei einem Versuch. Klar, ja. Gladbach verschießen erst durch Tabakovic einen Elfmeter. Elfmeter beim ersten braucht man nicht drüber streiten, glaube ich. Kann man auf jeden Fall, muss man geben. Ja, dann machst du halt direkt nach der Ecke das 1-0 durch Sander, da hat die Kölner Verteidigung ein bisschen geschlafen im Rückraum. Ja, und dann halt der Doppelschlag, ne? Ich meine, der zweite Elfmeter für die Gladbacher, wo Schwäbe übrigens wieder in der richtigen Ecke war und dran war, war auch ein Handspiel, muss man auch geben. Und dann halt das 3-0 war dann, glaube ich, so mit der Knackpunkt, ne? Kölner hoch an der Mittellinie den Ball verloren und Honorar und Tabakovic dann aufs 3-0 gegangen innerhalb von 2 Minuten. Ja, und dann hast du das Stadion natürlich voll hinter dir gehabt. Ja gut, Köln haben dann immer alles versucht, hinten raus, da kommen wir zum Anschluss. 92. aber am Ende steht der Sieg, Derby-Sieg, und das ist das, was für die Gladbach am Ende zählt des Tages. Und Fabi?
Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen.
Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, Fabi, machen wir weiter mit dem Sonntagnachmittagsspiel Freiburg-Pauli.
Weiß ich ehrlicherweise nicht. Also wenn zwei solche Mannschaften aufeinandertreffen bei den Freiburgern, die ja irgendwo so ein bisschen abgerutscht sind ins graue Mittelmaß und eine St. Pauli-Mannschaft, denen einfach die spielerischen Mittel im Moment fehlen, dann einfach nur auf, ja, wie sagt man da, Spiel kaputt machen aus war, kann natürlich kein gutes Fußballspiel bei rauskommen. Die Freiburger dann auch verdient in Führung gegangen, mehr Spielanteile, viel mehr fürs Spiel getan. Aber in Summe war es auch ein sehr Höhepunkt-armes Spiel. Und am Ende, spätestens nach dem 2-0, war die Messe gelesen, weil dann der, sag mal, auch selbst nach dem Anschlusstreffer, man merkt dann einfach, dass Pauli im Moment nicht in der Lage ist, wirklich dann auch den Schalter nochmal umzulegen. Das ist dann viel zu wenig. Das ist unfassbar harmlos auch teilweise. Man hat dann auch wenig mit Bundesliga-Fußball zu tun, wenn ihr mich fragt. Und es wird langsam gefährlich, wenn ihr mich fragt.
Ja, 7. Niederlage jetzt in Folge für Pauli, ne? Und aber auch bei den Freiburgern war für die ja lange Zeit jetzt gefühlt Steine klopfen, weil so tief wie Pauli gestanden hat, aber am Ende auch die Freiburger. Er ist jetzt nach 6 Bundesligaspielen endlich mal wieder einen Sieg eingefahren, der hochverdient ist, braucht man nicht drüber sprechen. Ja, und bei Pauli das 1-0, was sie kassieren, Vasil lässt da wieder nach vorne abklatschen. Da wäre wieder die Sache mit dem Torwartfehler oder mit der Unsicherheit. Ne? Letztes Jahr eher noch Rückhalt gewesen für die Paulianer. Ja, da muss sich auf jeden Fall auch irgendwie ja, was ändern bei Pauli. Ja, so offensiv, wie die momentan vorne rumspielen, kann da nichts geben für den weiteren Verlauf der Saison. Ich weiß aber nicht, wo sie ansetzen wollen.
Ja, ich glaube, offensiv ist das Thema. Letzte Saison hatten sie natürlich auch nicht den besten Sturm, aber jetzt sind sie nach 10 Spieltagen, wenn du da jetzt 9 Tore geschossen hast, zweitschlechteste Offensive, 20 Gegentore, drittschlechteste Defensive. So, also wenn du wenig Tore schießt, dann musst du links gut verteidigen und das klappt nicht. Sie haben die vielen Baustellen einfach, glaube ich, innerhalb der Mannschaft. Sie haben die außerhalb vom Platz gibt es auch einige Unstimmigkeiten. Also das, was du eigentlich als St. Pauli immer in die Waagschale werfen musst, mannschaftliche Geschlossenheit, viel Einsatz, viel Leidenschaft beim Verteidigen, bleibt im Moment komplett auf der Strecke. Und auch das einzig Positive vielleicht, auch da muss man sagen, es gibt noch Mannschaften wie Mainz und Heidenheim. Aber du musst halt anfangen zu punkten, gerade auch wieder zu Hause, glaube ich, dass du wesentlich unangenehmer bist für Mannschaften, die nach Hamburg kommen. Und da musst du wieder langsam deine Zähler sammeln, weil wenn man auf die Tabelle guckt, du brauchst nur einen Sieg und dann bist du plötzlich wieder im Mittelfeld. Also es braucht nicht viel.
Ja. Fabi, bei St. Pauli ist, glaube ich, nur ein bisschen bedenklich. Am Anfang der Saison haben sie ja wirklich noch in den ersten 3 Spieltage 7 Punkte geholt. Da haben sie ja auch noch gut gespielt und danach auch noch 1-2 Spiele. Aber jetzt spielen sie auch nicht mehr gut und holen keine Punkte, ne?
Ja, also haben wir ja schon mal letzte Woche auch gesagt, wie wenn man den Stecker gezogen hätte. Ja,
also ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, welches Knackpunktspiel da zuletzt war, aber 2-0 in Stuttgart, 2-1 in Leverkusen, gegen Leverkusen zu Hause verloren. Dann nahm das Unheil dann so langsam seinen Lauf. Und jetzt die nächsten Gegner für Pauli sind dann, ja okay, Union und die Bayern. Könnte natürlich auch einfacher sein. Ne? Naja. Dann haben wir noch 2 Spiele am Sonntag und dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem nächsten Spiel weiter. Und zwar der VfB setzt seine beeindruckende Siegesserie fort.
Ja, ein wechselhaftes Spiel gegen den FC Augsburg. FC Augsburg, der in diesem Spiel, muss man sagen, wirklich wieder so auf Bayern-Niveau performt hat, muss ich sagen. Gerade in der ersten Halbzeit waren sie sich schon gut. Da haben sie auch die Führung gemacht und sind zweimal in Führung gegangen. So, aber defensiv dann eben auch gerade in der ersten Halbzeit dann zu einfache Gegentore bekommen. Und in der zweiten Halbzeit war es im Prinzip nur noch der VfB und der das Spiel gewinnen wollte. Und das muss man halt dann sagen, Augsburg, es reicht dann nicht eine gute Halbzeit, sondern du musst auch 2 gute Halbzeiten haben. Sie sind nicht konstant in ihren Leistungen. Sicherlich steckt nach wie vor was in der Mannschaft, aber es ist alles in allem wahnsinnig unzufrieden. Auch da, klar, man kann gegen Stuttgart verlieren, aber es ist im Moment noch nicht so, dass Sandro Wagner, glaube ich, da mit seinem Plan so richtig erfolgreich ist.
Und Fabi, gehst auch mit, dass der VfB das verdient gezogen hat?
Ja, am Ende dann schon. Klar, muss man dann auch so sagen, wirkten zwar ein bisschen müde, glaube ich, auch vom Europacup, den sie gespielt haben, aber am Ende entscheidet dann die Qualität und da ist der VfB im Moment, glaube ich, schon ganz weit vorne mit dabei.
Ja. Nur ein Punkt Rückstand auf Platz 2, voll im Soll eigentlich auch. Chapeau dafür, dass der VfB am Anfang so viele Spieler noch abgegeben hat, ne? Wo Sebastian Hoeneß ja überhaupt nicht von begeistert war, hat er die Mannschaft da, glaube ich, wieder ziemlich gut auf Kurs gebracht. Und dann kommen wir zum letzten Spiel des Sonntages und es ist so, wie wir die letzten Wochen schon gesagt haben, Europacup-Teams gegeneinander an einem Sonntag und dann auch noch so spät abends. Gott sei Dank gab es Litz Doan, der für ein Highlight in 90 Minuten gesorgt hat, weil ansonsten hat das Spiel, glaube ich, so gut wie nichts groß zu bieten. Außer den 1-0-Siegtreffer durch Doan.
Auf den Punkt gebracht.
Tut mir leid, wenn ich dazu sagen muss, aber...
Nee, hast ja recht. Im Übrigen, Sören, hat sich jetzt deine Frage auch geklärt, warum es beim VfL Wolfsburg so lange dauert, bis ein Nachfolger gefunden wird. Vor 12 Minuten kam die Meldung rein, dass auch Schinzelorts als Sportdirektor gehen muss.
Oh, Breaking News. Okay. Jetzt wird es ja ganz interessant in Wolfsburg. Da war doch jetzt hier von... Wohlgemuth war doch, glaube ich, im Gespräch, ne? Aus Stuttgart. Stand ganz oben auf der Liste. Ja, aber was machen wir mit dem Frankfurt-Spiel, Jungs?
Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen, ehrlicherweise. Also mir fällt da nicht viel ein.
Also Highlights hat das Spiel so gut wie gar keine zu bieten, aber um die Mainzer muss man sich dann auch, glaube ich, extreme Sorgen machen, ne? Weil die kriegen, ja, wie sagt es so schön, die Pferde nicht so wirklich auf die Straße, ne? Also offensiv wieder komplett harmlos gewesen.
Ja, es ist, ja, glaube ich, auch
jetzt... noch was, aber ist, von meiner Seite aus wird da nicht viel kommen.
Es ist, glaube ich, jetzt auch diese Saison, wo es jetzt einfach nur darum geht, die Klasse zu halten. Du hattest eine fantastische Saison letztes Jahr, oder letzte Saison war fantastisch mit dem Einzug in die Conference League. So, aber das scheint jetzt diese Saison zu sein, diese Übergangssaison, wo es nur darauf ankommt, die Klasse zu halten. Das wird schwer genug, glaube ich. Aber ich glaube, gerade wenn jetzt vielleicht diese Dreifachbelastung oder Zweifachbelastung nicht mehr so extrem ist, dass die Mainzer auch wieder den einen oder anderen Punkt einsammeln werden.
Okay. So, und dann sind wir bei der zweiten Liga angekommen, Sören.
Ja, zweite Liga, was machen wir? Das vermeintliche Topspiel Schalke gegen Elversberg hat der FC Schalke für sich entschieden mit 1-0. Bleiben damit also auch auf einem direkten Aufstiegsplatz. 4 Punkte mittlerweile, also den direkten Konkurrenten Elversberg ein bisschen distanziert. Klar, den VfL Bochum können wir noch mit reinnehmen. Wieder gewonnen mit 2-0 in Braunschweig. Muss man aber auch dazu sagen, fairerweise, das schlechteste Spiel bisher unter Uwe Rösler. Da waren die Braunschweiger eigentlich schon die bessere Mannschaft. Ja, und dann würde ich quasi den Ball weitergeben an die Düsseldorf-Fraktion, die weiter auf einen Sieg warten muss unter Markus Anfang.
Ja, das ist wohl so ein Punkt aus insgesamt 5 Spielen unter Markus Anfang. Das Spiel in Kiel hatte am Ende eigentlich keinen Sieger verdient gehabt. Am Ende ziehen es die Kieler, auch im 6. Ligaspiel endlich mal wieder ein Sieg für die Kieler. Ein Punkt wäre verdient gewesen für die Fortuna, aber ja, können sie nichts von kaufen, bleiben auf Platz 15 hängen und da muss nach der Länderspielpause auf jeden Fall dann auch ordentlich was passieren, wenn man da den eigenen Ansprüchen, um den Aufstieg mitzuspielen, überhaupt noch nachkommen will. Denn die Konkurrenz, was das angeht, punktet seit Wochen auch ziemlich konstant. Die Hertha jetzt 4. Sieg in Serie und das auch wieder zu 0, 4-0, 1-0 in Kaiserslautern, gewinnt man auch nicht so einfach. Was haben wir noch? Florian Kohfeldt gewinnt mit dem Lucky Punch 3-2 in Hannover. Glaube ich auch ein bisschen überraschend. Aber ich glaube, die Darmstädter können wir dieses Jahr auch mit zu den Teams nehmen, die lange oben mitspielen werden. Miro Klose hat sich auch mit 2-1 in Dresden durchgesetzt. Als Belohnung winkt jetzt, glaube ich, auch eine Vertragsverlängerung, habe ich gerade noch gelesen. Da hat es sich auch wohl wieder ein bisschen beruhigt im Umfeld. Ja, und an sich, ja, dann natürlich die Paderborner als Tabellenführer. Am Ende glücklicher Sieg. Aber der 8. in Folge. Und daher, Paderborner Grüße weiter von der Tabellenspitze. Ja. Das wäre es eigentlich soweit gewesen, was die zweite Liga angeht. Und dann haben wir noch eine Sache, Fabi, die dir bestimmt auch unter den Fingernägeln brennt. Freust dich schon auf Freitag?
Ehrlicherweise nicht wirklich. Tatsächlich habe ich ja schon mal gesagt, ich bin kein Gegner der Nationalmannschaft, aber ich kann einfach damit nichts mehr anfangen. Auch jetzt wieder die Nominierung. Ich kann dem Ganzen einfach sehr wenig bis gar nichts mehr abgewinnen. Und für mich ist es dann für jemanden, der sehr viel Fußball guckt, vor allem wenn dann internationale Wochen sind, ist es wie Urlaub zu haben. Ich muss nichts gucken. Mich interessiert es auch ehrlicherweise nicht. Und mehr kann ich dazu auch wirklich nicht sagen.
Okay. Sören?
Sehe ich komplett genauso. Also egal, mit wem man spricht, glaube ich, und was man so auch in Social Media verfolgt, es interessiert eigentlich keine Sau. Und ich wäre eh dafür, dass man die Nationalmannschaftsfenster gerade von Saisonstart Sommer bis Winterpause auf maximal 2 begrenzt. Das kotzt einen, glaube ich, wirklich nur an. Du hast jetzt am Wochenende coole Spiele gehabt, auch international, wo du denkst, okay, jetzt geht der Zug so langsam so richtig los mit Premier League, Bundesliga. Und dann kommt dieser harte Cups mit Nationalmannschaft. Ich kann die Gesichter da im Moment auch ehrlicherweise überhaupt nicht sehen. Ein Julian Nagelsmann, der gefühlt bei jeder Pressekonferenz immer noch versucht, einen Nebensatz einzubauen, der richtig cool klingt, damit man auch wieder was zu schreiben hat. Alles in allem, glaube ich, geht es vielen Fans so. Und klar, es wird immer noch Leute geben, die zu so einem öffentlichen Training gehen und sich das anschauen und ja, ins Stadion kommen. Aber ich glaube, der Großteil, und das muss man einfach sagen, hat auch auf diese Nationalmannschaftsfenster keinen Bock, auf diese Spiele keinen Bock. Klar, wenn wir jetzt Luxemburger wären, wäre das vielleicht ein absolutes Highlight, gegen eine deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Aber die Nationalmannschaft ist so weit weg, hat sich so weit distanziert, glaube ich, von den eingefleischten Fußballfans, dass man da komplett mit abgeschlossen hat.
Wow, das war ein Rundumschlag, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Letztlich drücken wir, glaube ich, einfach morgen die Daumen. Gegen Luxemburg sollte ja, glaube ich, nicht schief gehen. Da rechnen ja alle mit dem Sieg. Und dann schauen wir mal, vielleicht schauen wir am Montag ja mal rein zum vermeintlichen Finalspiel dann gegen die Slowakei, wenn wir uns dann hoffentlich für die WM qualifiziert haben. Fabi, Gewinner des Spieltages?
Doki von Union Berlin, Doppelpack als Innenverteidiger gegen den FC Bayern. Nicht schlecht, oder?
Ja, ist, glaube ich, der zweite jetzt dieses Jahr sogar schon gewesen.
In der Liga, ne?
Ich nehme Legende nach Christian Streich, Christian Günther. 441 Spiele für den SC Freiburg, jetzt Rekordspieler für die Breisgauer.
Ich gehe
Maxi
mit einem Arnold
ehemaligen... kommt jetzt, komm.
Nein. Ich gehe mit einem ehemaligen Bundesligaspieler und jetzigen Trainer, Eugen Polanski, der sich sicherlich jetzt auch für eine feste Anstellung als Cheftrainer der Borussia aus München-Gladbach empfohlen hat.
Okay. Ich dachte, du gehst mit Piszczek, weil der jetzt Zweitligatrainer ist.
Ja, sehr schön.
Vielleicht wird Maxi Arnold ja auch Spielertrainer bei Wolfsburg, jetzt wo keiner ist.
So, Jungs, komm, ich will jetzt von jedem den Namen hören. Wen begrüßen wir als neuen Wolfsburg-Trainer bei unserer nächsten Aufnahme?
Boah. Bruno Labbadia.
Fabis Bruno-Fan, das habe ich jetzt die Folge auch schon des Öfteren rausgehört. Also Labbadia, okay.
Ich kann keinen Namen nennen. Ich würde aber wieder mal vermuten, dass es dann jetzt auch ein dänischer Trainer wird, wenn der Sportgeschäftsführer Peter Christiansen bleibt und mehr Verantwortung bekommt, dann würde ich sagen, wird es ein dänischer Trainer.
Okay. Ja, ich hatte ja schon Urs Fischer gesagt, aber da hat Fabi mir ja schon den Wind aus den Segeln genommen. Lassen wir uns einfach dann mal überraschen, wer es am Ende wird.
Okay, wir müssen deinen Namen nennen, du nennst aber keinen.
Doch, Urs Fischer.
Achso. Urs Fischer. Alles klar, dann bis nächste Woche.
Nee, Restwoche.
Übernächste Woche.
Übernächste Woche. Fabi, jawohl. Schönen Urlaub.
Ja,
erhol dich gut.
Fußballurlaub.
Ja, danke. Viel Spaß in der Winterwelt.
Ja, danke. Euch ja. Auch. Schöne Zeit.
Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.